Hallo vienesische Willkommensgrüße zu einer neuen Sendung von Architekturdesigner XA. Statt gruselige Albträume zu verbreiten, widme ich mich heute mit meinen Gästen einem ganz großen und für mich begeisternden Thema. Wobei groß, das werdet ihr noch merken, einen besonderen Platz einnehmen wird in unserer Runde. Es geht um die Weltausstellung Expo in Dubai, die ja eigentlich bereits ihre Pforten hätte öffnen sollen. Ich möchte das leidige C-Wort noch nicht in den Mund nehmen, denn wir streifen diese Misere natürlich noch oft genug. Stattdessen führen mich die beiden Herren durch die Architektur des deutschen Pavillons und geben Einblicke in die Intentionen, Herausforderungen und begleitenden Umstände. Ich heiße zunächst den Christian Czersich willkommen. Er ist Senior Architect und Büroleiter bei LAVA, ausgesprochen Laboratory for Visionary Architecture. Das Architekturbüro verantwortet den Entwurf des deutschen Pavillons auf der Expo. Außerdem unterrichtet Christian computerbasierte Entwurfsmethodik am Lehrstuhl für Building Lifecycle Management am Karlsruher Institut für Technologie. Sehr spannend. Und mein zweiter Gast ist Sebastian Rosito, Deputy Commissioner General and Director German Pavillon Expo 2020, Dubai. Ich hoffe, ich habe alles richtig tituliert. Euch beiden ein herzliches Willkommen zu einer hoffentlich fabelhaften Gesprächsrunde.
Danke dir, guten
Danke,
Morgen.
Kelly.
Danke für die Einführung.
Danke für die Einladung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch.
Ja, ich auch sehr. Denn ich wäre nämlich auch auf der Expo. Eigentlich. Aber, wie gesagt, fällt ja aus. Also, Sebastian,
fang Nächstes Jahr dann.
Bitte?
Nächstes Jahr dann.
Ja, I hope so. Sebastian, seit März dieses Jahres hält, jetzt nehmen wir es mal in den Mund, das Coronavirus die Welt in Atem. Unzählige Länder vollzogen weltweit einen ersten Lockdown und das führte bekanntermaßen unter anderem zur Absage von Großveranstaltungen. Auch die Verantwortlichen der Expo Dubai, die eigentlich vor kurzem eben starten sollte, wie es schon sagte, verschoben jetzt um ein Jahr. Wie wirkt sich dies auf eure Planungsstruktur aus?
Ja, danke, Kelly. Ich denke mal, uns geht es nicht anders als andere Unternehmen, die mit dieser Pandemie zu kämpfen haben. Wir mussten unsere sämtlichen Arbeitsabläufe teilweise sehr massiv ändern und anpassen. Letztlich gab es ja auch die Verschiebung der Expo, sodass wir auch hier den zeitlichen Projektablauf verändern mussten. Diese Aufgabe war sehr umfangreich, weil in diesem Projekt, was ja international bedient wird, also das ist ja nicht nur, dass die Unternehmen aus Deutschland daran beteiligt sind, sondern auch Unternehmen in der Schweiz, Unternehmen in Dubai. Und da mussten wir eine Lösung finden, wie wir da den gesamten Arbeitsablauf, aber auch den Zeitplan in Einklang mit der Verschiebung bringen, aber auch im Einklang mit den auch von den Behörden gesetzten Vorgaben umsetzen können. Dies ist meiner Meinung nach ziemlich gut gelungen, weil wir alle das Ganze positiv betrachtet haben und jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern wir haben uns ziemlich schnell, und das schon im März wohl wissend, weil wir im März ein Richtfest in Dubai gefeiert haben, wo sämtliche Teilnehmer auch vor Ort waren. Und damals, ich erinnere mich noch ganz genau, saßen wir am Frühstückstisch und dann kamen die ersten Meldungen aus China, dass da ganze Städte abgeriegelt werden. Und dann war uns klar, dass das irgendwann auch auf uns zukommt. Und deshalb haben wir schon sehr frühzeitig mit dieser Anpassung der Arbeitsabläufe angefangen. Ich denke mal, das Thema Homeoffice hat einen massiven Bestandteil dabei gehabt, dass wir hier sehr effizient arbeiten konnten. Wir können mittlerweile alles über Skype oder was auch immer da für Plattformen gibt, uns auf jeden Fall e-mieten und alle Probleme und alle Herausforderungen besprechen und dann entsprechende Lösungen zu zaubern. Ja, das war so das Ganze, was man dazu sagen kann. Gerne möchte ich betonen, dass wir, auch wenn die Pandemie nicht da gewesen wäre, waren wir sehr gut im Ablaufplan, insbesondere in der Baustelle. Also wir wären auch fertig geworden und hätten auch pünktlich unseren Pavillon eröffnet. Durch die Verschiebung mussten wir natürlich auch aus kostentechnischen Gründen einige Anpassungen vornehmen. Und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn wir nächstes Jahr am 1. Oktober den Pavillon eröffnen können.
Ja, die Kosten sind tatsächlich jetzt mal so ein bisschen angeschlossen an die nächste Frage, denn wir stehen ja zumindest in Deutschland vor einem erneuten Shutdown. Andere Länder haben das schon gemacht. Ich habe gerade in Frankreich gelesen, ist aktuell nur noch eine Stunde Ausgehzeit erlaubt. Ich hoffe, dass wir das nicht bekommen werden, aber heute gerade reingekommen. Ja, und ein Großteil der Gelder, die ja jetzt für die Pandemiekrisen verwendet werden, fließen natürlich in verschiedene Hilfs- und Rettungspakete. Hat das Konsequenzen für die finanzielle Sicherheit, den Pavillon eben zur Expo genauso fertigzustellen wie geplant, oder wird es eben Einschränkungen geben? Oder gab es die schon mit dem ersten Shutdown?
Also der Auftraggeber des Deutschen Pavillons ist ja das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, und seinerzeit hat für die Beteiligung Deutschlands hat ja im Bundeshaushalt wurden da entsprechende Gelder freigegeben. Konkret hat das Projekt ein Budget von 50 Millionen Euro bekommen, und was man jetzt auf jeden Fall festhalten kann, dass die Finanzierung gesichert ist. Das heißt, aus finanzieller Sicht müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass das Projekt da eingestellt werden muss oder sonstiges. Die Finanzierung ist gesichert. Und was wir aber auch von Tag 1 gemacht haben, auch ohne Corona, wir sind immer sehr wirtschaftlich mit dem Geld umgegangen, weil hier Steuergelder verwendet werden, und es gibt auch strikte Vorgaben, wie dieses Geld auszugeben ist.
Kannst du die Vorgaben mal kurz benennen, also zumindest mal die zwei, drei wesentlichen?
Ja, es gibt Vorgaben, je nachdem, was für ein Volumen man beauftragt, geht es hin bis zu einer EU-weiten Ausschreibung. Zum Beispiel das Konzept, der Bau und der Rückbau von dem Pavillon mussten EU-weit ausgeschrieben werden. Der Chris kann da ein Lied von singen, weil er da ja quasi auf der anderen Seite sein Angebot mit den Kollegen von Facts and Fiction und Nüsli abgeben mussten. Es waren ziemlich viele Vorgaben, die da erfüllt werden mussten, und die mussten entsprechend ein wirklich umfangreiches Angebot, einer, das hier durch eine Auswahlkommission auch geprüft wurde, bis ins letzte Detail. Und mit diesen Ausschreibungsvorgaben will man auch einen gleichwertigen Wettbewerb auch gleichzeitig sicherstellen. Und deshalb gibt es da zum Beispiel in diesem Fall eine EU-weite Ausschreibung. Wenn das Volumen nicht so hoch ist, dann gibt es eine deutschlandweite Ausschreibung, bis hin zu, wenn es ein kleines Volumen ist, müssen wir uns trotzdem hier noch drei Angebote einholen, die unabhängig voneinander sind. Mhm. Also letzten Endes gehen wir hier mit den Geldern sehr sorgfältig um und beauftragen nicht irgendjemand, den man quasi dadurch nicht durch eine Prüfung gegangen ist.
Das ist sehr, sehr gut und gut zu wissen, gerade in der heutigen Zeit. Du, Chris, wir wollen dich ja auch ein bisschen mit einbeziehen. Nicht, dass du denkst, du hättest hier nichts zu tun.
Bitte, gerne.
Ja, also schaut man sich die Entwürfe anderer Länder mal an. Also ich habe jetzt die Visualisierung der anderen Pavillons alle schon mal gesehen. Und da scheint Dubai das Motto ausgerufen zu haben, nur Superlative erlaubt. Gab es seitens des Veranstalters besondere Vorgaben an die Architektur zu sagen, wir wollen es besonders groß, wir wollen es besonders auffällig, whatever?
Also jetzt nicht explizit in dem Sinn. Ne? Zunächst mal ist es ja so, dass bei der Expo es immer einen thematischen Rahmen gibt, der hier bei der Expo in Dubai, dieses Überthema ist Connecting Minds, Creating the Future. Das ist was uns sehr interessiert hat als entwerfende Architekten und was, glaube ich, auch ein wichtiges Thema der Zeit ist, weil das natürlich anklingen lässt, dass wir als gesamte Menschheit vor Problemen stehen, die sich nicht durch einen einzelnen Nationalstaat lösen lassen, sondern denen wir global begegnen müssen und die sich nur im Zusammenwirken eigentlich lösen lassen, also Nachhaltigkeit, Ressourcenverknappung und so weiter. Das ist das Grundthema. Dann gibt es einen Masterplan für die Expo, der sich in drei thematische Bereiche gliedert, nämlich Mobility, Opportunity und Sustainability, die dann wie Flügel um einen zentralen Platz angeordnet sind. Thematisch sind das eigentlich die einzigen Vorgaben, die die Expo in dem Fall wirklich macht. Das heißt, Connecting Minds, Creating the Future und der Bereich der Sustainability. Natürlich ist es so, dass eine Expo an sich immer auch eine Herausforderung ist zu einer besonderen Gestaltung, was für uns aber als Architekten und auch für die Kollegen von Facts and Fiction aus Köln genau den Reiz dieser Aufgabe ausmacht, weil es natürlich darum geht, Deutschland als Land zu präsentieren und auch Informationen zu vermitteln, die sich diesem Überthema verpflichtet fühlt, aber eben auf anregende Art und Weise und den Besuchern ein spannendes Erlebnis zu bieten. Wenn man über tatsächliche Vorgaben spricht, die es von der Expo gab, fanden wir es eigentlich extrem positiv, dass es tatsächlich viele Vorgaben gibt, die Durchführung betreffen. Also insbesondere die Sicherheit von Arbeitern auf der Baustelle ist ein großes Anliegen für die Expo und es gibt sehr umfangreiche Auflagen für alle Baufirmen, die am Bau beteiligt sind, die auch in der Ausschreibung beachtet werden mussten und die auch in der Durchführung permanent geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Sicherheit von Leib und Leben von Bauarbeitern gesichert ist, dass eine gewisse Grundversorgung mit Kälte und kaltem Wasser und so weiter gesichert ist. Das geht bis hin zur Prüfung, wie die untergebracht sind. Also da gibt es viele Auflagen, die Durchführung betreffen. Da muss man sich natürlich vorstellen, dass die Expo als Durchführungsorganisation auch vor dem Problem steht, dass natürlich also jedes Teilnehmerland hat ja eine eigene Planungskultur und eigene Genehmigungskultur. Und da muss man natürlich gemeinsame Regularien finden, weil in Deutschland es natürlich gewisse Genehmigungsverfahren gibt, die in anderen Ländern so zum Teil vielleicht nicht vorliegen. Und in der Hinsicht waren wir eigentlich positiv überrascht, wie das alles strukturiert und geordnet war.
Jetzt steckt ja in eurem Namen Visionary Architecture. So, mich würde mal interessieren, was ist denn das Visionäre eures Entwurfs vom deutschen Pavillon?
Ja, also die Idee hinter dem Büronamen ist natürlich, dass wir versuchen, im Sinne von einem Labor für eine Entwurfslösung immer eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Und bei dieser maßgeschneiderten Lösung technische Mittel einzusetzen, die auf der Höhe der Zeit liegen, um zum einen im Entwurf relevante Lösungen zu entwickeln, aber auch baukonstruktiv. Das ist die Idee hinter dieser Begrifflichkeit des Labors, also dass wir nicht seriell Gebäude entwickeln, sondern eben auf der Höhe der Zeit bauliche Lösungen entwickeln. Das ist auch hier natürlich die Idee. Und zunächst mal ist die Grundaufgabe natürlich, Deutschland als Land zu repräsentieren. Und dabei ist die Idee, dass wir ein zeitgenössisches Deutschlandbild zeigen, Deutschland als offenes, transparentes, kommunikatives und einladendes Land darzustellen. Das ist erstmal so die Leitidee. Und diesem Gesamtthema der Expo folgend haben wir uns dann relativ früh dazu entschlossen, das war schon im Wettbewerb so, dass wir Deutschland als Campus repräsentieren wollen. Mhm. Also als Ort zum Austausch von Ideen, zur gemeinsamen Entwicklung von Ideen, eben auch mit Hinblick auf diesen Unterbereich der Nachhaltigkeit dann, dass man sagt, Deutschland ist eine Plattform oder will eine Plattform sein, auch als Heimatland des Begriffs der Nachhaltigkeit, indem wir jetzt gemeinsam diesen Herausforderungen unserer Zeit begegnen wollen. Und dieser Pavillon soll dazu einen Beitrag leisten und eine Plattform bieten. Dementsprechend ist das Gebäude auch kein einzelnes Volumen, was einen entweder einschließt und man ist Teil davon oder was einen ausschließt, sondern es ist eben eigentlich vielmehr ein Ensemble, genauso wie Deutschland mit seiner föderalen Struktur eben auch vielleicht eher aus dem Zusammenwirken seine Stärke zieht. Wenn man jetzt hinter diesen konzeptionellen Grundgedanken schaut und ganz konkret innovative Aspekte deklinieren möchte am Gebäude, kann man das natürlich auch tun. Da würde ich ganz gerne 5 Aspekte herausgreifen. Das erste ist, dass wir digitale Entwurfsmethodik benutzen, um so selbstoptimierte Prozesse im Entwurf einzusetzen. Ganz konkret heißt das, dass zum Beispiel diese Stellung der einzelnen Körper im Gebäude nicht in einer klassischen Top-Down-Art gestaltet ist und wir die so positioniert haben, wie wir das schön fanden, sondern die genaue Positionierung dieser Körper zueinander ergibt sich aus einer präzisen Betrachtung der Sonnenstände, der solaren Einträge und der Ausblicke aus dem Gebäude. Und in dem iterativen Prozess haben wir in mehreren Schritten, so quasi evolutionär, wenn man so will, eine optimierte Positionierung dieser Kuben entwickelt, die in perfekter Art und Weise den Innenraum einschließt und verschattet. Das haben wir dann aber kombiniert, also das würde ich als Bottom-up-Optimierungsprozess bezeichnen wollen oder generativen Entwurfsprozess. Das haben wir aber kombiniert mit einem ganz klassischen Top-Down-Entwurfsprozess, in dem dann dieses Gebäude gerahmt wird eigentlich durch das Dach und den Sockel, die beide als Stabdach ausgeführt werden und dadurch so eine ganz starke Rahmung erhält und einen ikonografischen Ausdruck. Das zweite ist, dass wir uns sehr stark mit dem lokalen Klima auseinandergesetzt haben. Es ist natürlich so, dass wir dort ein Klima haben, was ganz andere Grundvoraussetzungen einem bietet als in Europa, mit extremer Hitze, wenn es regnet, auch sehr extrem. Und das hat uns dazu veranlasst, ein hybrides Klimakonzept zu entwickeln. Mit der Nachhaltigkeit ist das hier insbesondere so ein Thema, dass das, was offensichtlich nachhaltig wäre, in einem plakativen Sinne, das in Wirklichkeit gar nicht ist. Also Photovoltaikpaneele einzusetzen, ist zum Beispiel nicht unbedingt nachhaltig, wenn man die nur für 6 Monate verbaut. Deswegen die die offensichtlichen Insignien, sag ich mal, von der Nachhaltigkeitsarchitektur, wo dann jeder gleich sagt, aha, völlig logisch, ist nachhaltig, die findet man in dem Gebäude erstmal nicht, weil die nämlich eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, wenn man den gesamten Lebenszyklus der Materialien und des Gebäudes betrachtet. Stattdessen haben wir was gemacht, nämlich wir haben uns dazu entschlossen, das Gebäude nicht in Gänze auf zum Beispiel 18 Grad runterzukühlen, wie das vor Ort oft gemacht wird, sondern wir haben ein Temperaturkonzept, was in Stufen denkt. Das minimiert zum einen den Energieaufwand in der Klimatisierung und zum zweiten führt es dazu, dass man keinen Klimaschock hat. Also dass man von 50 Grad Außentemperatur zu 18 Grad Innentemperatur durch eine Tür geht, das ist für den menschlichen Körper auch ein Schock.
Ja, das stimmt.
Wir machen stattdessen ein sanft sich abstufendes Klimakonzept, wo wir von der Außentemperatur langsam zu einer vollklimatisierten Innentemperatur übergehen. Mhm. Der zweite Teil des hybriden Klimakonzepts ist eine Fassade, die sich öffnen lässt, wenn möglich, und die sich schließen lässt, wenn nötig. Das heißt, wenn es stark regnet oder wenn es Sandstürme gibt, können wir die transparenten Bereiche des Gebäudes schließen. In der Regel können wir aber das Gebäude komplett offen lassen und das Innenklima des Atriums wird das Außenklima sein. Da kommen dann wieder diese Körper ins Spiel, die uns verschatten. Der dritte Punkt ist einer, der kürzlich erst auch von Ursula von der Leyen angeregt wurde mit der Idee, ein europäisches Bauhaus zu errichten, durch die EU gefördert, und zwar das Konzept der Circular Economy. Also die Idee, dass man sich mit dem Lebenszyklus von Materialien beschäftigt und auch damit, wie Materialien weiterverwendet werden können, nachdem Dinge rückgebaut wurden. Das ganze Gebäude basiert auf dieser Idee der Circular Economy. Es wird dazu auch ein Exponat geben und wenn man so will, ist das Gebäude selbst auch das Exponat davon. Nämlich wir können das Gebäude komplett wieder zerlegen. Das ist zum einen auch die Auflage der Expo, dass das Gebäude zerlegt wird und rückgebaut wird, aber das ist auch der konzeptionelle Ansatz. Das heißt, es gibt keine permanenten Verschmelzungen von Bauteilen, sondern wir können das wieder auflösen. Und insbesondere das Stabdach, was man bei Sebastian im Hintergrund sieht, was es im Dach gibt und auch die Stäbe im Sockel, da ist eigentlich die Idee, dass das Gebäude im Prinzip ein Materiallager ist. Das heißt, dieser Gebäudeentwurf ist eigentlich eine Momentaufnahme im Leben der einzelnen Materialien. Nachdem das Gebäude rückgebaut wird, können die Materialien aber in einer völlig anderen Form zu neuem Leben kommen. Und diese Stäbe sind natürlich, wenn man so will, ist das einfach nur ein Lager an Stahl. Das sind im Dach sind das um die 900 Stäbe. Das heißt, wir haben einfach 900 Stahlstäbe, die danach einer neuen Nutzung zugeführt werden.
Habt ihr schon eine Idee für eine neue Nutzung?
Im Moment haben wir keine konkrete. Das Interessante ist eigentlich, dass der Stab an sich, das ist dann ein konstruktives Thema. Wir haben das Detail so ausgebildet, dass das immer gleich ist. Das heißt, der Stab ist wirklich einfach nur ein Rundstab. Der kann eigentlich danach wieder jeder Nutzung zugeführt werden. Und das wird auch das Thema dieses Exponats sein, dass man nämlich eben im Prinzip das ganze Gebäude zerlegt in seine einzelnen Komponenten wieder, wie so ein Lego-Bausatz und theoretisch dann damit alles Mögliche wieder erzeugt. Jetzt habe ich noch zwei weitere Punkte. Ich mache das ganz kurz. Ein Punkt, der ist von den Kollegen aus Köln von Facts in Fiction. Das nennt sich YAMU. Das ist ein intelligentes Visitor Tag. Das heißt, es wird ein Namensschild geben, was die Person im Gebäude verortet. Damit weiß das Gebäude im Prinzip, wie viele Menschen im Gebäude sind und wo die Menschen im Gebäude sind.
Das macht das Sinn, erlaubt erstmal der Pandemie, ne? Wenn du nur bestimmte Menschen drin behalten kannst. Ich schätze mal, dass nächstes Jahr auch noch ein Pandemiegeschehen herrscht. Ja. Wo man ja nur begrenzt dann Besucherzahlen zulassen kann. Also dann macht so ein System Sinn.
Absolut. Der Hintergrund war eigentlich ein anderer. Und zwar, den Titel gibt es so nicht, aber ich würde das so als Human Building Interaction bezeichnen. Da liegt, glaube ich, ein riesiges Potenzial drin. Und zwar ermöglicht dieses Namensschild natürlich, dass das Gebäude und auch die Exponate wissen, wer vor ihnen steht. Das heißt, das Gebäude kommuniziert sozusagen mit den Besuchern. Das Gebäude weiß, aha, der Sebastian steht jetzt vor mir. Der Sebastian möchte gerne in Englisch oder Deutsch angesprochen werden und dann spricht das Gebäude mit ein.
Das impliziert aber, dass du im Vorfeld Informationen irgendwo abgeben musst, damit hinter deinem Namen eine gewisse Personenbeschreibung steht. Ne? Also das heißt, du musst angegeben haben, was du da alles hin. Gibt es da Kriterien, die man da angeben muss? Habt ihr die schon festgelegt oder?
Ja, es sind eigentlich nur drei Kriterien, damit der Registrierungsprozess auch da ziemlich schnell vonstatten geht. Kelly, wie du dir vorstellen kannst, in der Weltausstellung, da sind ja zum Beispiel jetzt auch in Dubai 25 Millionen Besucher, die da erwartet werden. Und da haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir wirklich nur drei Fragen stellen. Einmal, wie ist dein Vorname? Welche Sprache möchtest du auswählen? Da gibt es drei zur Auswahl, Deutsch, Englisch oder Arabisch. Und aus welchem Land kommst du? Und mit diesen drei Informationen kann genau das gemacht werden, was der Chris eben da erläutert hat, kann da auch ein Spiel mit den Exponaten und mit den Gebäuden dann entstehen.
Und das Interessante ist eben, dass es zu einer echten Kommunikation dann kommt, ne? Zwischen dem Gebäude, was ja eigentlich eine gebaute Struktur ist, und zwischen Menschen. Und das kann man natürlich noch viel, viel weiter denken in die Architektur auch hinein, wie du sagst, dass dann das Gebäude weiß, in wie viele Leute sind eigentlich in diesem und diesem Raum. Das kann man dann in das Klimakonzept weiterdenken oder im Brandfall kann man das andenken oder jetzt im Corona-Fall kann man natürlich so sichern, wie viele Menschen da drin sind. Das ist jetzt hier so konkret noch nicht angedacht, aber ich glaube, dass das riesige Potenzial dieser Innovation ist, dass sie im Prinzip richtungsweisend aufzeigt, wie kann man, ein Gebäude ist ja eigentlich eine tote, gebaute Masse, wenn man so will, ja, wie kann man da dazu kommen, dass es da zu einer Interaktion kommt. Und ja, der allerletzte Punkt, auf den ich noch kurz hinweisen will, ist, BIM ist natürlich ein riesiges Schlagwort in unserer Industrie, schon seit langer Zeit, und wir haben hier ursächlich bedingt natürlich auch dadurch, dass die Expo verlangt hat, dass man im Genehmigungsverfahren ein BIM-Modell mit einreicht. Da haben wir hier eine komplette BIM-Planung, und zwar aber eben nicht nur auf der Seite der Architektur, sondern im Zusammenwirken mit Haustechnik und Tragwerksplanung haben wir ein komplett kollaboratives Modell, in dem alle Teilgewerke integriert sind mit automatisierten Massen und Türlisten. Also es gibt eigentlich eine komplette BIM-Planung hinter dem Projekt, und in der Hinsicht ist das Gebäude eigentlich in mehrerer Weise innovativ, bautechnisch, entwerferisch und entwurfsmethodisch, würde ich sagen.
Ja, das ist großartig. Ich würde gerne noch eine Frage, bevor wir zu dir wiederkommen, Sebastian, da einfügen, weil gerade die BIM-Thematik liegt mir ja auch so ein bisschen am Herzen, generell so die Digitalisierungsprozesse und so weiter. Gab es in der Planung mit BIM in irgendeiner Form totales Problem, wo ihr sagt, Mensch, da geht es überhaupt nicht weiter oder wie können wir das lösen oder hat das wirklich gut geklappt? Hat es euch sogar einige Prozesse vereinfacht? Wie lief das?
Ja, also BIM ist natürlich ein riesiges Thema, insbesondere in Deutschland. In anderen Ländern ist BIM schon viel, viel verbreiteter. Zum Beispiel in China ist mittlerweile die Abgabe von einem BIM-Modell auch verpflichtend auf Bauämtern, um eine Baugenehmigung zu bekommen. In Deutschland hat man häufig das Problem, dass man die Planungspartner gar nicht bekommt, die mit einem in einem BIM-Prozess zusammenarbeiten, weil es wenige Haustechnikplaner insbesondere gibt, die in BIM arbeiten, sondern dort wird häufig klassisch noch in 2D gearbeitet. Und hier muss man wirklich sagen, das hat hervorragend funktioniert und hat eine riesige Effizienzsteigerung für alle im Planungsteam zur Folge gehabt, insbesondere weil das Gebäude natürlich auch einen so sehr hohen Komplexitätsgrad aufweist. Also das ist eigentlich ein Gebäude, was man in 2D-Plänen kaum umfassend erfassen kann eigentlich, weil es sehr viele komplexe Geometrien hat, insbesondere das Stabdach im Dach. Wenn man sich vorstellt, unter der eigentlichen Dachhaut hängen Lüftungskanäle und die müssen sich durch dieses Stabdach hindurchfädeln. Das Stabdach selbst besteht aus knapp 900 Stäben, wie gesagt, und die haben alle einen eigenen Winkel und wiegen sich eigentlich wie so Getreidehalme im Wind. Das heißt, jeder hat einen leicht anderen Winkel. Da jetzt mit einer klassischen 2D-Planung Lüftungskanäle und andere Leitungen durchzufädeln, ist natürlich extrem schwierig bis unmöglich. Und sowas macht natürlich eine komplette 3D-Planung möglich. Und wir haben hier aber eigentlich das komplette BIM-Paradigma angewandt. Das heißt, es ist nicht nur ein 3D-Modell, was dann automatisch 2D-Pläne generiert, sondern die BIM-Software wird eigentlich zur Plattform des Austauschs zwischen Tragwerk, Haustechnik und Architektur und dient am hinteren Ende dann eben auch dazu, automatisch Massen zu erzeugen und Türlisten und Fensterlisten und so weiter. Das heißt, in der Koordination, in der Planung bis hin zur Dokumentation und Management des Bauprozesses ist eigentlich dieses BIM-Paradigma hier uns allen sehr zum Vorteil gekommen.
Ja, klasse. Sebastian, der...
Ich würde gerne noch was ergänzen dazu, Kelly, wenn du erlaubst.
Natürlich.
Weil hier aus Sicht des Kunden oder des Nutzers am Ende vom Tag kann ich mich noch auch ganz gut erinnern an unseren Planungsbesprechungen, wo der Chris auch dabei war. Weil es gab in der Phase der Entwicklung gab es auch Fragestellungen, jetzt um das konkret zu machen. Wir haben hier den Main-Show-Raum, unsere Main-Show. Da haben wir vor der Frage gestellt, wie viele Sitzplätze werden wir überhaupt da reinbauen? Und das konnte sich keiner wirklich so 3D-mäßig vorstellen, sodass der Chris uns geholfen hat und mit VR-Technologie das Ganze vorgeführt hat, was am Ende vom Tag super angekommen ist und wir uns wirklich in diesen Raum befunden haben, virtuell, aber wir konnten diese Fragestellung dann ziemlich schnell lösen und beantworten. Das hat uns stark geholfen.
Das ist ja wirklich mega. Ich habe gerade in die Hände geklatscht. Man hat es jetzt vielleicht nicht gesehen, aber das ist natürlich, das berührt mein Herz. Endlich macht mal jemand auch virtuelle Visualisierungen draus. Und jetzt sag mal ehrlich, Chris, und auch du, Sebastian, das hat euch ja, wie du es auch selber sagtest, zum Vorteil gereicht, ne? Wenn man eben genau die Vorstellungskraft nicht entwickeln kann. Und dann gibt es so ein ergänzendes Tool zu sagen, hey, geht mal da rein und guckt mal, wie es ausschaut. Ist doch mega, oder?
Ja.
Ich bin da total begeistert.
Ja, definitiv.
Also, total.
Man kann das viel effizienter... Ja, sorry, Chris.
Nee, mach ruhig.
Also aus Sicht des Kunden kann man auf jeden Fall viel effizienter und viel schneller dann die Antwort generieren, die man braucht, damit die Planer und die ausführenden Organe dann entsprechend weiterarbeiten können.
Sehr gut.
Ja. Ich glaube auch, das hat dann auch natürlich nochmal was ganz anderes als jetzt 2D-Renderings oder diagrammatische Darstellung oder auch ein Modell, weil natürlich auch in einem Modell die Proportionen immer verzerrt sind zwischen dem menschlichen Auge und der Größe des Modells. Und über solche VR-Erfahrungen kann man natürlich schon erleben, wie man im Raum drin ist. Gleichzeitig ist das Interessante natürlich, dass man auch als Planer und Entwerfer gezwungen ist, sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen, die man vielleicht in dem Modell noch gar nicht treffen müsste, weil das immer eine gewisse Abstraktion hat. Also in so einem 3D-VR-Raum sieht man natürlich alles, alle Fensterprofile auch und alle Kleinigkeiten. Das heißt, man muss sich auch viel umfassender mit Dingen auseinandersetzen, die man sonst vielleicht erst nachgeschaltet irgendwann entscheiden würde und kommt damit aber auch zu einer umfassenderen Durcharbeitung des Entwurfs in einer sehr frühen Phase.
Sehr, sehr cool. Sebastian, der Chris hat es ja schon mal gesagt, das Motto der Expo lautet ja Connecting Minds, Creating the Future, also Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wie das in dem deutschen Pavillon umgesetzt wurde, das genannte Thema. Das, oder Pavillon heißt es ja nicht, der Ausstellungsort heißt ja Campus, wie ihr es auch selber gesagt habt. Kannst du uns mal ein bisschen durch den Rundgang führen? Das heißt, man kommt durch den Eingang und was passiert dann?
Ja, genau. Also dieser Campus-Gedanke, wie der Chris schon das Ganze dargestellt hat, fängt ja schon mit der Architektur an, mit dem Kuben und mit der Wahl des Designs. Aber jetzt von der Visitor Journey betrachtet, fühlt man sich, glaube ich, auch wieder zurück zu Uni-Zeiten versetzt, weil man fängt an der Warteschlange mit der Immatrikulation an. Ja, alle unsere Gäste werden immatrikuliert, registriert, damit das JAMU auch funktionieren kann. Wie ich schon sagte, muss man seinen Namen, seine Sprache und sein Land auswählen, dann ist man immatrikuliert und man wird, wie das halt immer in Uni so ist, erstmal in der Startphase mit so einer, die erste Vorlesung näher gebracht. Da haben wir unseren Pre-Show-Raum, wo man erstmal als Besucher mehr Wissen erlangt in einer wirklich unterhaltsamen Art und Weise, das Zeitalter des Anthropozän. Ja, das Zeitalter des Menschen, dass der Mensch jetzt quasi naturverändernd ist. Der Mensch fügt der Natur viel Schaden, aber auch Gutes, wenn er es will. Und auf diesen Punkt wollen wir uns fokussieren, dass wir nicht auf irgendjemand oder irgendetwas warten können, um hier globale Probleme zu verändern, sondern nur der Mensch selbst ist in der Lage, diese Probleme gemeinsam zu ändern. Und da wollen wir die Leute sensibilisieren und auf den Weg mitnehmen. Und wenn man diese Pre-Show durchlebt hat, dann kommt man in den ersten wirklich imposanten Raum, wie ich finde, weil dort kommt man, sage ich mal, in unseren Statistikraum. Die Tür öffnet sich und man begegnet ein Bällebad mit 150.000 Bällen. Und in jedem Ball ist eine Geschichte aus Deutschland hinterlegt, aus dem Themengebiet der Nachhaltigkeit. Entweder eine Person, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt oder eine Innovation, Lösung oder ein Produkt. Und hier wollen wir auch den Besuchern schon mal die ersten Berührungspunkte mit Personen oder Institutionen aus Deutschland bekannt machen, in einer spielerischen Art mit dem Bällebad, damit sie schon erste Anknüpfungspunkte haben zu Deutschland und was Deutschland bisher geleistet hat oder welche Innovationen kommen aus Deutschland. In einer wirklich sanften, unterhaltsamen Art und Weise.
Das heißt, nicht nur Kinder marschieren durch das Bällebad, sondern auch die Erwachsenen können mal wieder Kinder
werden. Sehr, sehr gerne. Genau, jeder kann nur mal Kinder werden. Bei uns. Nein, wir fanden diesen Raum sehr imposant. Auf Neudeutsch Instagrammable, also der wird auch sehr, sehr gut dekoriert sein. Ja, wenn man da durch ist, kommt man quasi zu den drei Laboren. Das ist quasi die Vita, die man dann erlebt durch seine Unizeit bei uns. Das fängt mit dem Labor mit dem Energy Lab. Das ist ein Raum. Und unsere Räume, muss man vorher sagen, die sind getrennt in einen Raum, der, sag ich mal, geschlossen ist und offen ist. Wir haben immer zu jedem Raum eine Terrasse, wo sich quasi die Themengebiete aus diesem Sektor, aus diesem Labor dann weiterführen, aber in einen Außenbereich. Da komme ich gleich nochmal näher dazu. Energy Lab, da werden wir das ganze Themenspektrum der erneuerbaren Energien fokussieren, aber auch das Thema des Energietransports, was momentan auch sehr wichtig und sehr aktuell, und der Energiespeicherung, die man ja braucht, wenn man entsprechende erneuerbare Energien generiert. Diese Innovationen und Lösungen aus Deutschland werden sowohl in dem Innenraum als auch in den Außenraum gezeigt. In dem Außenraum haben wir noch eine Spezialität, dass da wieder auch Gruppenexponate platzieren werden, sodass die Besucherinnen und Besucher aus aller Welt gemeinsam dieses Exponat bedienen können und da spielerisch die Botschaften mitnehmen können, die wir da entsprechend zeigen wollen. Wenn man den Energy Lab hat, kommt man...
Entschuldigung, was meinst du mit gemeinsam bedienen?
Wir wollen die Exponate nicht nur, sag ich mal, jetzt trocken und sachlich den Besucherinnen und Besuchern vorstellen, sondern spielerisch. Also es werden in der Tat Spiele geben, wo man die entsprechende Innovation spielt, damit man sie auch besser wahrnimmt und lernt.
Okay.
Und da wird es sogenannte Gruppenexponate bei uns im Pavillon geben, mehrere, nicht nur eins, da wird es mehrere geben. Und da wollen wir auch das Thema Connecting Minds dann entsprechend gerecht werden, dass die Leute, vielleicht ist der Chris da und zufällig ist jemand aus Saudi-Arabien noch da und jemand aus Italien und die tun sich zusammen und bedienen dieses Gruppenexponat. Und dann haben wir ja quasi dieses Connecting Minds über die Grenzen hinweg dann hergestellt und man bedient das Exponat und lernt gemeinsam, dass man nur in dieser Konstellation, also nur gemeinsam über Grenzen hinweg, die Probleme der Zukunft lösen kann. Dann haben wir auch noch Kinderexponate, weil die Kinder brauchen natürlich eine andere Ansprache als wir Erwachsene, dadurch, dass sie nun mal weniger Wissen haben. Und da haben wir auch sehr schöne Exponate entwickelt mit Armin von Maywald, der uns da geholfen hat, da die Kinderexponate zu konzipieren und umzusetzen. Und die Kinder werden auch mit diesen Themen konfrontiert, natürlich auf eine andere Art und Weise, aber damit sie die ersten Botschaften und das erste Erlernte mit nach Hause nehmen können. Ja. Wenn man jetzt den Energy Lab dann durchlebt hat, kommt man zu dem nächsten Labor, das ist der Future City Lab, also die Stadt der Zukunft. Wir müssen die Städte in Zukunft gestaltet werden, damit sie lebenswerter werden, damit die Lebensqualität steigt und so weiter und so fort. Und da werden wir auch ziemlich viele Innovationen und Lösungen aus Deutschland bringen, die kurz vor der Marktreife ausstehen. Also das möchte ich auch hier nochmal betonen. Das sind jetzt keine super visionären Sachen, sondern das sind wirklich Lösungen, die quasi kurz vor Fertigstellung sind, dass die quasi in den Markt dann entsprechend eingespeist werden
können. Verrätst du uns denn schon mal ein oder zwei?
Ja, es gibt zum Beispiel in diesem Raum, gibt es den Aufzug von ThyssenKrupp, den Multi, vielleicht schon mal gehört aus den Medien. Das ist ein Aufzug, der... Und da muss man der Chris ein bisschen helfen, weil es dann sehr technisch wird. Aber ich habe erfahren und gelernt, dass dieser Aufzug auch der Architektur viele neue Möglichkeiten bietet, Gebäude zu konzipieren in Zukunft. Weil er einfach nicht mehr mit dem Kabel bedient wird, sondern in Schienensysteme.
Kabellos. Da gibt es einen Besichtigungsturm, der genau dieses Aufzugssystem zeigt. Der steht, glaube ich, unten im Schwarzwald, in Schiltach, glaube ich, irgendwo, ne?
Und, das war oben auf der Alp, glaube ich, ja.
Ja, genau. Und da hat ThyssenKrupp so einen Turm hingestellt und präsentiert genau dieses Aufzugssystem.
Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Konzept, was Mobilität in Gebäuden dann neu denken lässt, ne? Weil der Aufzug auch nicht mehr nur noch in der Senkrechten fährt, sondern theoretisch sich auch horizontal verfahren kann. Und damit kann man natürlich theoretisch eine Wand wie eine Platine begreifen, in der der Aufzug sich frei bewegen kann, wenn man das ganz konsequent zu Ende denkt.
So à la fünftes Element in dem Film, ne? Wo jeder...
Ja, genau. Ja, ja.
Einmal durchgerauscht. Sind wir durch, Sebastian, oder?
Nee, noch nicht ganz. Wir haben ja ziemlich viel zu zeigen und dann entsprechend als Besucher zu erleben. Es gibt noch einen weiteren Raum. Genau. Es gibt noch den Raum der Biodiversität, der Biodiversity Lab. Dort wollen wir auch das Thema Natur so ein bisschen zeigen, dass... die Natur immer im Balance bleiben muss. Da, wo, sage ich jetzt mal, Plastikverschmutzung in Meeren ist, das ist natürlich jetzt erstmal A, nicht nachhaltig und B, bringt auch die Natur aus dem Takt. Und da gibt es verschiedene Exponate, die dieses Thema aufgreifen werden, interessante Lösungen und Ansätze, die uns sicherlich helfen können, da diese Probleme zu lösen und dann entsprechend zu meistern. Und last but not least, eigentlich das Herzstück des Pavillons ist die Main Show, die Graduation Hall nennen wir es auch, wo man quasi die Abschlussveranstaltung als Student erlebt. Und dort werden wir quasi in einer wirklich, das ist eine Inszenierung, die ist meiner Meinung nach einmalig mit diesen mit der Medientechnik, die da verbaut ist, aber auch mit den Schaukeln, die wir da planen. Also man wird in Schaukeln quasi die letzte Main-Show erleben im deutschen Pavillon und die, eins kann ich verraten, das wird sehr emotional und wirklich dafür sorgen, dass man Gänsehaut bekommt. Und dann hat man seinen Abschluss in Campus Germany gemacht. Im Anschluss hat man natürlich noch die Möglichkeit, im Restaurant oder auf unserer Eventfläche zu verweilen. Und wenn man dann irgendwann durch ist, kann man auch dann schon zum nächsten Pavillon dann übergehen.
Ja, zum Restaurant kommen wir später noch. Aber das heißt, man kriegt am Ende dann ein Zertifikat, erfolgreich bestanden, oder?
Genau, man kann mit Chris im Ausgang noch ein Foto machen.
Ach, Chris, ja. Du stehst dann 181 Tage dann da und führst jeden Besucher dann zur Kamera sozusagen.
Weil die Idee ist natürlich, dass, wie der Sebastian das gerade dargelegt hat, das ist natürlich genau diese Idee. Der Campus Germany, der fasst zunächst die Kernthemen zusammen, die wichtig sind, um die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, im Sinne von einer Kreation von einem Basiswissen. Und das sind eben diese drei Themenbereiche, die insbesondere auch die Kollegen, die für die Ausstellung verantwortlich sind, aus Köln identifiziert haben, also Energie, die Zukunft der Städte und Biodiversität als die drei großen Themenaspekte, die in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Klimakrise und so weiter entscheidend sind. Und dann gibt es dieses große Schlusserlebnis, was eigentlich dann dieses Gruppenerlebnis erzeugen soll, im Sinne von so einem Empowerment auch, dass alle das Gefühl bekommen, im Zusammenwirken können wir all diese Probleme lösen. Ne? Also, dass man zunächst die Probleme darlegt, technische Einzellösungen präsentiert und dann zum Ende so ein sehr emotionales Gruppenerlebnis erzeugt, wo dann alle im Prinzip mit einem positiven Spirit da rausgehen. Und das ist ja eigentlich dann genau diese Anwendung dieses Themas Connecting Minds, Creating the Future, weil natürlich die Idee ist, wie Sebastian schon sagte, dass Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass über ethnische Grenzen oder religiöse Unterschiede oder sowas hinaus man sehr gut zusammenwirken kann, weil eben dann doch jeder die gleichen Probleme erlebt im Alltag. Und gleichzeitig können wir diese Probleme nur lösen, wenn wir alle zusammenwirken und Nationalstaatlichkeit auch hinter uns lassen und global agieren, weil das globale Probleme sind. Und das ist so dieser Gänsehautmoment, der Empowerment, wo alle rausgehen und sagen, jawohl, wir können das Ding noch rumdrehen, wir schaffen das und jetzt esse ich noch ein schönes Schnitzel im Restaurant oder so.
Ah, zum Essen kommen wir nachher, nämlich Schweinefleisch, Stichwort Schweinefleisch. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde ganz gerne nochmal etwas zum Entwurf erfragen, Chris. Denn wir hatten ja vorhin über visionären Entwurf gesprochen und da erwähntest du eben diese stapelbaren Kuben, die laut deiner Beschreibung, ich zitiere, viele aufregende und überraschende Perspektiven bieten. Mich würde jetzt mal interessieren, was erzeugt denn diese überraschenden Perspektiven und was erwartet den Betrachter dann in dieser Überraschung? Und vielleicht noch angehängt die Frage, was gab es noch für bauliche Herausforderungen in dieser Umsetzung?
Danke, ja. Ich komme zur ersten Teilfrage, die Perspektiven. Also die Idee, das hatte ich ja schon anklingen lassen, die Idee ist, Deutschland als offenes, transparentes Land zu präsentieren. Daraus leitet sich dann die Idee ab, dass es nicht ein Körper sein kann, in dem man entweder drin ist oder man ist draußen, sondern es ist eben dieses poröse Ensemble. Die Art, wie diese Kuben gestapelt sind, führt dazu, dass man einen inneren zentralen Luftraum umschließt. Das heißt, es gibt diesen Moment des Zentralraums und das Interessante ist, dass das ganze Gebäude als räumliche Sequenz auch entworfen ist. Das heißt, durch diese stapelbaren Kuben gibt es zunächst mal den Moment, dass man unten das Gebäude betritt und ist in dem Körper drin und weiß noch gar nichts von diesem Zentralraum. Und dann fährt man mit einer Rolltreppe von der Nullebene, fährt man nach ganz oben auf die Ebene der Ausstellung, die auf 10,60 Meter liegt. Und dann gibt es diesen Moment, dass man in der Rolltreppe zunächst in einer Röhre fährt und dann auf einmal reißt diese Röhre auf und man ist in dieses Atrium hineinkatapultiert sozusagen und ist dann in einem riesigen Luftraum. Man sieht in alle möglichen Richtungen, kann man dann zum ersten Mal das Gebäude eigentlich erfassen. Das heißt, man sieht alle Terrassen, auf denen Ausstellungen sind, man sieht das Restaurant, Man sieht unter sich den Event Space, in dem vielleicht gerade ein Konzert stattfindet und Besucher sitzen. Und da gibt es so eine unglaubliche Gleichzeitigkeit an Eindrücken, die da auf einen einprasseln. Ne? Man sieht die verschiedenen Labore, die Sebastian gerade hat anklingen lassen. Und dann kommt man oben an auf der ersten Terrasse, die nennen wir Bellevue, weil es dort eigentlich keine thematische Bespielung gibt, sondern von dort genießt man nur den Ausblick. Und wenn man sich dann zurückdreht und schaut zurück in den Pavillon, dann sieht man unter sich diesen riesigen Luftraum, der oben über dieses Stabdach überdacht wird. Und im Hintergrund sieht man dann die Biodiversitätsterrasse und die Future Energy Terrasse. Und wenn man nach außen schaut, sieht man den Pavillon des Gastgeberlandes, den Santiago Calatrava entworfen hat. Und man sieht auch die Alwasl Plaza. Also das ganze Gebäude ist ganz stark entworfen mit Hinblick auf die Optimierung für das Klima und um diesen Zentralraum einzuschließen. Gleichzeitig aber, um gezielt gewisse Ausblicke aus dem Gebäude zuzulassen, die so eine Art Bewusstsein für den Ort kreieren. Also ganz bewusst haben wir Blickachsen zu den wichtigen Signature-Gebäuden, die um uns rumliegen, eröffnet, wie den Calatrava-Pavillon oder diese zentrale Alwasl Plaza. Gleichzeitig hat man natürlich von den Terrassen auch immer wieder den Blick in das Gebäude. Und die Ausstellung, die entfaltet sich dann eigentlich in so einer Sequenz, dass man eben immer in einem der Körper drin ist oder dann danach auf einer Terrasse ist, die dadurch entsteht, dass man auf einem anderen Körper draufsteht im Prinzip. Das heißt, es gibt immer dieses Alternieren zwischen Ausblicken und Einblicken eigentlich. Ne? Und das Schöne ist, dass dadurch aber das Gebäude eigentlich selbst auch zum Werkzeug wird, nämlich man kreiert immer wieder so eine Überraschung oder auch den Wunsch der Besucher weiterzugehen, weil sich schon ankündigt, was als nächstes kommt durch diese Blicke natürlich. Und das Gebäude erzeugt auch Blickbeziehungen zwischen den Besuchern. Mhm. Der zweite Teil der Frage, das war die Frage danach, womit wir so nicht gerechnet haben oder was es für Herausforderungen gab. Das klang schon an, dass wir im Büro natürlich daran glauben, dass der Computer ein Werkzeug ist, um zeitgenössische Entwürfe zu erzeugen. Also Stichwort parametrisches Entwerfen, generatives Entwerfen und so weiter. Und der Entwurf selbst weist eine relativ hohe Komplexität aus, die natürlich durch digitale Entwurfs- und Planungsverfahren handhabbar ist. Beispiel ist hier wiederum das Stabdach. Oder wir haben eine ETFE-Folienfassade im oberen Geschoss, die das Atrium einschließt. Das sind Dinge, die wir mit einer sehr hohen Präzision in Europa geplant haben, auch mit Partnern hier, die so zeitgenössische Paradigmen auch integrieren, wie File-to-Factory-Prozesse oder Non-Standard-Architecture. Und es gibt natürlich zu einem gewissen Grad eine Kollision dann zwischen einer europäischen Planungskultur, die auf einem sehr hohen Niveau digital arbeitet, und einer lokalen Baukultur, sage ich mal, oder Bauindustrie, die natürlich nicht so wie in Deutschland mit einer Ausbildung und Lehrberufen arbeitet, sondern die eben auf einem ganz anderen Niveau arbeitet. Und zwar sowohl, was das konzeptionelle Verständnis angeht, warum man die Architektur so macht, wie man sie macht, als auch was konkret Bauabläufe dann angeht. Das lässt sich alles lösen durch Dialog und so weiter, aber das ist natürlich eine Herausforderung erstmal im Dialog. Aber das ist sehr, sehr gut gelungen. Das Stabdach ist mittlerweile fertig montiert. Und wir waren wirklich alle begeistert, als wir das gesehen haben. Und das wird wirklich den Bildern gerecht und dem Entwurf gerecht. War aber natürlich auch ein Prozess, um dahin zu kommen, weil das natürlich Themen sind, die hier in Europa in allen Universitäten bekannt sind und in den führenden Büros auch, die aber dort vor Ort, die man eben ausführlich kommunizieren muss. Eine andere Herausforderung vielleicht noch war natürlich das Klima. Das heißt, in diesem Klima zu bauen, erfordert natürlich auch eine Auseinandersetzung damit, wie kann man in den Sommermonaten überhaupt bauen, wenn es so heiß ist? Auch da nochmal der Hinweis auf die ganzen Auflagen der Expo, die, glaube ich, sehr im Interesse der Arbeiter waren und der Worker Welfare.
Kamen die Arbeiter von der lokalen Umgebung oder habt ihr die von Deutschland rekrutiert?
Ja, also es gibt im Prinzip ein Gateway, wenn man so will. Und zwar ist die Baufirma, heißt Nüssli Adonik, das ist eine Firma aus der Schweiz, die führend ist in der Errichtung temporärer Bauten, die auch den Deutschen Pavillon schon mehrfach errichtet hat, die damit sehr, sehr große Erfahrung herangehen. Die haben eine große Mannschaft vor Ort und die betreuen eigentlich den Bau und operativ die Baufirmen, das sind aber lokale Firmen. Aber durch Nüssli Adonik gelingt es eben dann, diese Planungskultur, so wie wir die im Entwurf angedacht haben, dann vor Ort weiterzuführen mit den lokalen Partnern.
Aber ich würde ganz gerne noch mal zu den Vorgaben kommen, aber in anderer Natur. Wir haben vorhin das Schweineschnitzel angesprochen. Denn ich frage deshalb so genau
Ja.
nach, weil die Expo natürlich zum ersten Mal in einem arabischen Raum stattfindet. Und wurdet ihr da angehalten, auf kulturelle Traditionen Rücksicht zu nehmen? Also etwa wie Bekleidung, Essen, Alkoholausschank etc. Denn immerhin gehört ja zum Campus ein Restaurant, was wir vorhin angesprochen haben, mit traditionell deutscher Küche. Und was wäre eben ein Schweinebraten ohne Bier? Gerade hier bei uns in Bayern, Mensch.
Ja, absolut. Ja, also grundsätzlich kann man mal festhalten, dass die Expo jetzt nicht mit Verboten da um die Ecke kommt und uns alles verbietet. Also man ist da sehr liberal, sehr rücksichtsvoll auch gegenüber den teilnehmenden Ländern. Aber uns wurde auch von uns aus klar, dass wir erstmal nur Gäste sind in diesem Land und wir auch hier gewisse Tradition nicht stören möchten, beziehungsweise Gepflogenheiten, hat für uns auch was mit Respekt zu tun, dass wir uns da auch auf unausgesprochene Sachen sich hält. Und so haben wir zum Beispiel entschieden, und das nicht nur wir, sondern auch der Caterer selbst, der das für uns dann betreibt, dass es bei uns kein Schweinefleisch geben wird. Wir werden unsere deutschen Speisen natürlich zeigen können, aber die kein Schweinefleisch enthalten oder die vielleicht durch Rindfleisch oder Geflügelfleisch ersetzt werden können. Also es gibt dann kein Schweineschnitzel, sondern gibt es ein Kalbschnitzel oder ein Hähnchenschnitzel, aber es gibt dann ein Schnitzel. Und
Das echte Wiener
da
Schnitzel ist ja sowieso vom Kalb.
genau. Was wir aber definitiv haben, ist eine Konzession für den Alkoholausschank. Also es wird deutsches Bier und auch deutsche Weine im deutschen Pavillon geben. Es gibt einige Vorgaben, die man dann erfüllen muss. Ist einfach nur der Sichtschutz. Man möchte nicht, dass das Kinder oder Jugendliche von außen sehen können. Und deshalb werden die Räume beziehungsweise dieser Außenbereich, wo die Gastronomie ist, auch entsprechend mit Elementen dekoriert beziehungsweise im Bau implementiert, die es nicht zulassen, dass man den Leuten beim Trinken zusieht. Ja, das sind so die einzigen Maßnahmen, die man da ergreifen muss. Aber sonst ist wirklich da, es erlaubt, dass wir da Alkohol ausschenken. Es ist erlaubt, da sage ich mal, dass wir unsere Berufsbekleidung auch selbst auswählen können. Aber auch von uns aus haben wir da wieder die Respektbrille dann angezogen.
Ich kann ja nochmal vielleicht auch ergänzen noch zu dieser Frage. Und zwar, wie Sebastian, ich meine, jeder, der in Dubai war, man sieht das ja auch, dass Dubai eigentlich ein extrem liberales Land ist, wo irgendwie eine traditionell arabische Lebensweise auch ohne Probleme oder Konflikte mit typisch westlichen oder europäischen Lebensweisen einhergehen, was Kleidungsstil oder Alkohol und so weiter angeht. Und es ist aber natürlich irgendwie total logisch, dass man zu Gast bei jemand ist und sich da auch anpasst. Das heißt auch, dass man über die Speisen hinaus haben wir gewisse Dinge vorgesehen. Zum Beispiel wird es im Back-of-House-Bereich des Pavillons wird es Gebetsräume geben, um natürlich da der lokalen Kultur Rechnung zu tragen, weil natürlich am Ende auch Leute aus dem arabischen Kulturkreis dort arbeiten werden und die dann ungestört ihrer Gebetszeit nachgehen können sollen.
Christian, jetzt habe ich dich gleich noch dran. Ich hatte gerade schon versucht, nochmal auf dieses Atrium einzugehen, weil das auch ein wunderbares Element ist oder Instrument ist, um eben diesen Gedanken Connecting Minds, Creating the Future aufzugreifen. Kannst du mir das Atrium mal kurz beschreiben, beziehungsweise auch den Zuhörern?
Ja, also ich glaube, das Atrium als großer Zentralraum wird der besondere Moment des Pavillons sein. Die Grundidee ist es ja, durch diese einzelnen gestapelten Körper auf poröse Art und Weise einen Zentralraum einzuschließen. Der wird dann über ein Dach, was aus diesem Vektorfeld besteht, überdacht und damit ist das eigentlich ein kühler, klimatisierter Raum, der im Zentrum des Gebäudes liegt. Die Idee ist dabei eigentlich, dass wir dieses räumliche Modell des Campus eigentlich in die Vertikale übersetzen. Dem Grundkonzept folgend, Deutschland als Campus Germany zu präsentieren, haben wir dieses räumlich-organisatorische Modell des Campus analysiert und das besteht ja eigentlich aus maßgeschneiderten Gebäudekörpern für jeweils eine Funktion, also ein Gebäude für einen Hörsaal, Laborgebäude und so weiter. Und die sind in einem klassischen Campus, in der Campus-Universität, meistens dann durch Parkanlagen oder Freiräume verbunden. Wir haben dieses Modell genommen und in die Vertikale übersetzt. Das heißt, die einzelnen Körper sind gestapelt. Jeder Körper ist maßgeschneidert für eine Funktion. Manche Körper sind für Restaurants oder Speisebereiche, andere sind für Back-of-House und Bürobereiche. Und die drei wesentlichen Körper sind eben diese drei Labors plus ein vierter für die Main-Show, was bei Sebastian schon anklang. All diese Körper zusammen umschließen dann diesen Zentralraum und lassen eben ganz viele Ein- und Durchblicke entstehen. Und ein Körper ist immer zugleich ein Innenraum und bietet obendrauf natürlich auch eine Terrasse. Und mit diesem Zentralraum, der da umschlossen wird, entsteht eigentlich die klassische Qualität auch von einem Zentralraum, weil es am Fuß, im Prinzip an der Sohle, gibt es ein großes Auditorium, was dann der zentrale Eventspace sein wird. Und von diesem Raum kann man eben aber gleichzeitig alle Funktionen von einem Raum aus erfassen. Das heißt, man hat einen Blick auf die Ausstellung, auf die einzelnen Themenbereiche der Ausstellung und die Terrassen. Man hat einen Blick auf die Restaurantbereiche. Man hat einen Blick in dieses Atrium und den Ausstellungsbereich. Und man kann das ganze Gebäude eigentlich dort erfassen. Und das ist eigentlich nochmal diese Versinnbildlichung dieses Gesamtmottos der Expo Connecting Minds, Creating the Future, genau wie du gesagt hast, Kelly. Weil natürlich in dem Moment, wo nicht jeder Besucher vereinzelt für sich in einem Raum steht, sondern alle sich gegenseitig sehen können durch diesen Zentralraum, wird das Gebäude gleichzeitig zum Werkzeug, was die Menschen miteinander vernetzt. Weil man sieht natürlich andere Menschen, wie sie mit der Ausstellung interagieren, wie sie gemeinsam versuchen, an den Gruppenexponaten Challenges zu lösen, auf spielerische Art und Weise. Man sieht, wie Menschen mit verschiedenen Kleidungsstilen und Ethnien sich im Gebäude bewegen und alle agieren eigentlich als Gemeinschaft in diesem Gebäude. Und damit ist das Gebäude selbst das Werkzeug, was die Menschen miteinander vernetzt, während sie die Ausstellung durchlaufen, in der Main-Show insbesondere, wie vorhin schon angeklungen. Und das ist auch die Idee, dass das Gebäude eben nicht einfach nur eine Hülle ist, sondern, wie ich vorhin schon sagte, ist das Gebäude auch exemplarisch, steht es für verschiedene Innovationen. Und gleichzeitig sind Gebäude und Ausstellungen auch zwei Teile, die ganz stark Hand in Hand gedacht sind. Hm. Das ist natürlich auch die besondere Chance von so einer Expo, dass man ja eben nicht ein Museum entwirft, sag ich mal, und wesentlich später konzipiert jemand eine Ausstellung, sondern hier bietet sich ja gerade die Chance, ein choreografiertes Erlebnis eigentlich zu kreieren, was Architektur und Ausstellung und Narration miteinander verbindet zu einem ganz starken einheitlichen Erlebnis. Und das ist hier, glaube ich, auf gute Weise gelungen mit den Kollegen aus Köln, dass Gebäude und Ausstellung miteinander im Einklang die gleiche Botschaft vermitteln und ein starkes Erlebnis kreieren.
Ich hätte noch mal eine persönliche Frage. Jetzt haben wir ja da ein paar Pavillons. Ich weiß nicht, 24 sind es insgesamt. Ich weiß gar nicht genau die Anzahl. Welches, abgesehen mal hier vom deutschen Pavillon, Chris, welcher der Pavillons gefällt dir denn architektonisch oder aus architektonischer Sicht am besten?
Für mich ist wichtig, wenn man die Pavillons betrachtet von anderen Ländern, das gilt aber für unseren genauso, dass es nicht nur um die reine Gestaltung geht, sondern auch um die Inhalte in der Durcharbeitung des Gebäudes. Also die Art und Weise, wie die Konstruktion gemacht ist, die Frage, wie man mit Klima und Ressourcen umgeht, das finde ich mindestens genauso wichtig wie den Ausdruck des Gebäudes am Ende. Wenn man jetzt mal rein das konstruktiv betrachtet, finde ich den Pavillon von Luxemburg sehr interessant, weil der auch baukonstruktiv unglaublich spannend ist und in einer ähnlichen Weise eigentlich wie unser Stabdach auf so eine Non-Standard-Art und Weise eine nicht reguläre Geometrie eigentlich erzeugt, nämlich so eine Art Möbiusband, was dann den ganzen Pavillon erzeugt. Das ist sicherlich baukonstruktiv und vom Bauablauf her und von den Planungsprozessen sehr beeindruckend und entspricht auch so zeitgenössischen Planungsstandards. Wenn man über Klima nachdenkt und den Einsatz von Ressourcen, ist sicherlich der Pavillon von Singapur sehr interessant, weil es dort darum geht, dass man eben Grundwasser entsalzt und dieses Wasser dann benutzt, um Pflanzen zu bewässern. Das ist ein Konzept, was die Kollegen von Transolar entwickelt haben, die auch bei unserem Pavillon für das Klimakonzept verantwortlich sind, wo wir, ich hatte das vorhin schon anklingen lassen, ein hybrides Klimakonzept benutzen, um Energieverbrauch zu minimieren und dem lokalen Klima zu begegnen. Und im Fall von Singapur gibt es wahnsinnig viel Grün, was im Gebäude integriert ist. Und um den Wasserverbrauch zu reduzieren, gibt es dort den Ansatz, dass man eben kein Wasser aus der Leitung nimmt, sondern dass man Wasser selbst entsalzt und dieses entsalzte Wasser benutzt, um die Pflanzen zu bewässern. Also solche Dinge finde ich sehr interessant, weil insbesondere eben in dieser Region, wenn man in Dubai mit einem sehr hohen Aufwand solche Gebäude errichtet und das Ganze dann unter diesen Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit und so weiter laufen lässt, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man dort nicht einfach nur ein schönes Gebäude baut, sondern dass man sich schon mit den Gegebenheiten auseinandersetzt und das Gebäude selbst in dem Sinne zum Exponat wird, weil es sich mit diesen Themen auch auseinandersetzt. Also nicht nur ein schönes Schmuckkästchen, sondern selbst Beispiel dafür, wie Architektur Beiträge leisten kann zu den Themen Ressourcenverknappung, Nachhaltigkeit und so weiter.
Jetzt die letzte Frage an euch, denn Also eine Frage ist es eigentlich überhaupt nicht, denn wir sind ja jetzt fast am Ende. Und bei mir im Podcast ist es immer so, dass die Interviewgäste abschließend die Gelegenheit bekommen, immer eine Botschaft an die Welt da draußen zu vermitteln. Diese bleibt von mir unkommentiert und unzensiert, weil wir ja auch ein unabhängiges Medium sind. Ich bitte euch jeweils nacheinander, vielleicht fängst du an, Sebastian, dann eine kleine Botschaft zu vermitteln. Haltet euch bitte kurz, denn wir haben die eine Stundenmarke schon überschritten. Also bitte.
Ja, also für jeden, der noch keine Weltausstellung erlebt hat, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, eine Weltausstellung generell mal zu besuchen. Jetzt im konkreten Fall von Dubai, die ist ja schon nächstes Jahr, kann ich nur wärmstens empfehlen, dort diese besondere Luft zu schnuppern zwischen den ganzen Pavillons und den Ausstellungen, und man kann sehr, sehr viel mitnehmen und seinen Wissenshorizont auch gleichzeitig damit erweitern.
Chris? Ja, danke. Also ich glaube, dass das Modell der Expo, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, ist das einzige globale Event, in dem die ganze Welt zusammenkommt und sich zu Themen austauscht. Neben den Olympischen Spielen vielleicht, die aber einen stark sportlichen Charakter haben. So gesehen ist das ein einmaliger Event auf der Welt. Gleichzeitig hat die Expo sich gewandelt von einer reinen Industrieschau, wie die noch vor 100 Jahren waren, hin, und das finde ich, muss man wirklich hier, dem muss man Respekt holen, hin zu eher einer Plattform, in der man ein Thema identifiziert, das uns alle beschäftigt, nämlich Nachhaltigkeit, Ressourcenverknappung, und dem wir nur gemeinschaftlich begegnen können. Das macht, glaube ich, diese Expo unglaublich relevant, weil es eben mehr ist als nur eine Industrieleistungsschau, sondern vielmehr darum geht, Austausch zu fördern, gemeinsam Probleme zu erkennen und ein Interesse daran zu fördern, eigentlich die gemeinsam zu lösen, diese Probleme. Und zuletzt möchte ich da noch mal kurz auf die Frage von Corona abheben, die du hast schon anklingen lassen. Und zwar glaube ich, dass natürlich durch die Corona-Krise viele von uns jetzt viel Videoconferencing machen, und man kann sicherlich viel virtuell machen, und das ist auch erstmal vielleicht eine Erleichterung, weil man weniger reisen muss und man hat auch einen kleineren Carbon Footprint. Aber je länger das alles funktioniert, desto mehr merkt man natürlich, dass das Zusammensein, der persönliche Austausch und auch das Erleben von Gemeinschaft ein starkes menschliches Grundbedürfnis ist. Und auch da wiederum kommt natürlich die Expo ins Spiel. Weil man könnte jetzt natürlich fragen, warum jetzt die Expo überhaupt und warum in Zeiten von Corona, aber ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Genau jetzt macht die Expo unglaublich viel Sinn, weil genau jetzt dieses Erlebnis von Gemeinschaft wichtig ist, weil das Erlebnis von Gemeinschaft auch uns allen das Gefühl gibt, dass wir das gemeinsam lösen können, diese Probleme der Zeit. Und so gesehen ist eigentlich die Expo relevanter denn je.
Perfekt, vielen, vielen Dank. Damit schließen wir unser virtuelles Plauderstündchen. Ein großes Dankeschön an meine Gäste Sebastian Rosito und Christian Czersig. Und wie erhofft, war es ein äußerst kurzweiliges Gespräch. Ich bitte an dieser Stelle auch für die Qualität des, der Aufnahmen das zu entschuldigen, das nachzusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr persönlich in Dubai, dass wir es schaffen und dort unser Gespräch fortsetzen. Und bis dahin und natürlich darüber hinaus bleibt gesund und positiven Mutes, ob eines guten Pandemiegeschehens.
Vielen Dank, Kelly. Hat Spaß gemacht und wir freuen uns auf deinen Besuch nächstes Jahr in Dubai.
Danke, Kelly. Bis bald.
Bis bald. Und in diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.